HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Dagmar Fulle. Wie sicher ist Hessen? Um diese Frage geht es in der polizeilichen Kriminalstatistik 2018. Diese Statistik ist jetzt in Wiesbaden vorgestellt worden. Eins stand vorab schon fest. Die hessische Polizei hat im vergangenen Jahr so viele Straftaten aufgeklärt wie noch nie. Zu weiteren Einzelheiten unser landespolitischer Korrespondent Nicolas Buschlüter.
Objektiv gesehen ist Hessen ein sehr sicheres Land, findet CDU-Innenminister Peter Beuth. Die Wahrscheinlichkeit, hier Opfer eines Verbrechens zu werden, sei gering und das verdanke man in großem Maße den rund 14.000 hessischen Polizisten.
Sie haben die höchste Aufklärungsquote erreicht, die es jemals gegeben hat, mit 64,2%. Eine weitere Steigerung, das ist ein gutes Ergebnis, insbesondere wenn man den 20-Jahres-Vergleich sich anschaut, wo weniger als die Hälfte der Straftaten aufgeklärt wurden. Die Kriminalitätsbelastung ist so gering wie zuletzt vor 40 Jahren.
Der Rückgang ist vor allem bei der Straßenkriminalität auffällig, -7% und bei der Jugendkriminalität -13%. Auch die Zahl der Wohnungseinbrüche in Hessen ist gesunken. Beuth führt diese Erfolge auf eine größere Präsenz von Beamten auf der Straße zurück und auf eine bessere technische Ausrüstung. So prognostiziere eine Polizeisoftware, in welchen Gegenden am wahrscheinlichsten eingebrochen werden könnte. Dort würden entsprechend mehr Beamte eingesetzt. Doch nicht alles in der Kriminalstatistik ist rosa-rot. So wurden fast 70% mehr Fälle von Rauschgifthandel festgestellt. Beuth führt das nicht zuletzt auf den erhöhten Kontrolldruck im Frankfurter Bahnhofsviertel zurück. Und auch die Internetkriminalität steigt weiter an, konstatiert die Chefin des Landeskriminalamtes Sabine Thurau.
Signifikant ist, dass mittlerweile bereits knapp 9% aller Straftaten über das Tatmittel Internet verübt werden. Hier werden wir Steigerungen erwarten müssen, weil eben unsere Welt virtueller geworden ist.
Einen Zuwachs gab es auch bei der Flüchtlingskriminalität. Den Schwerpunkt bilden hier Vermögens- und Fälschungsdelikte, also zum Beispiel Diebstahl. Der hessische Landespolizeipräsident Udo Münch betont jedoch:
Der Zuwanderer ist genauso viel oder wenig kriminell wie der Deutsche. Wir haben dort genau den Effekt, dass wenige Menschen für überproportional viele Fälle im Bereich Massenstraßenkriminalität verantwortlich sind.
Bedenklich auch, die Gewalt gegen Einsatzkräfte in Hessen reißt nicht ab. Vergangenes Jahr gab es knapp 4.000 Attacken auf Polizisten, außerdem 115 Angriffe gegen Rettungskräfte und 16 gegen Feuerwehrleute. Der Innenminister forderte erneut härtere Strafen für die Täter, mindestens 6 Monate Haft. Die Opposition im Landtag nahm die neue Kriminalstatistik unterschiedlich auf. Die FDP forderte eine bessere technische Ausrüstung für die Polizei, die SPD eine höhere Besoldung. Die Linksfraktion kritisierte, bei der Statistik handele es sich nicht um eine kritische Bestandsaufnahme, sondern um Propaganda.
Zur polizeilichen Kriminalstatistik 2018 für Hessen aus Wiesbaden, Nicolas Buschlüter. Er galt als Prestigeprojekt der Ingenieurskunst, der Airbus A380. Aber das größte Passagierflugzeug der Welt hatte Probleme. Komplizierte Technik, aufwendige Konstruktion, die Nachfrage der Kunden ließ schnell nach. Jetzt ist Schluss für den A380. Die letzte Auslieferung ist für 2021 geplant. Unser Reporter Roman Warschauer hat sich mit den Hintergründen befasst. Wir haben ihn gefragt, warum sich der A380 so schlecht verkauft hat.
Das hat mehrere Gründe. Zum einen scheint es tatsächlich einfach die Größe zu sein. Das Flugzeug ist für viele Betreiber einfach zu groß und sie haben wirklich es schwer, diese Maschine voll zu bekommen. Also je nach Konfiguration, je nachdem, wie man die Sitze dort reinschraubt, so 500 Passagiere etwa muss man eben reinkriegen und sie ist nur effizient, wenn sie auch wirklich voll ist. Und das ist eben nicht so ganz einfach. Gerade dann auch zum Beispiel im Winter, wie kriegt man dann die Maschine voll, wenn die Nachfrage nicht ganz so hoch ist? Da müssen sich die Airlines teilweise schon sehr strecken. Man hört auch immer wieder, dass auch die Lufthansa nicht voll zufrieden ist. Die sagt jetzt auch nochmal, das ist ein tolles Flugzeug, aber es ist eben eine Herausforderung, diese Maschine effizient zu betreiben. Und auf der anderen Seite gibt es eben eine Entwicklung dahin, dass so mittelgroße Maschinen, mit denen man auch Langstrecken machen kann, in die aber eben einige Passagiere weniger reinkommen, dass die immer effizienter geworden sind in den letzten Jahren und dass sie sich vor allem dann anbieten, wenn man nicht irgendwie über große Drehkreuze fliegen will, sondern eben Direktverbindungen aufnimmt. Und da machen sie eben der A380 Konkurrenz. Und es ist so ein bisschen immer noch diese Frage, auf der einen Seite das Hub-Konzept, also ich ziehe Passagiere zusammen an einem Drehkreuz und fliege sie dann mit einer A380 zum Beispiel weiter oder eben diese Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Und es ist kein in die eine oder andere Richtung, aber es setzt eben der A380 auch ein bisschen zu.
Gebaut wird er zum Teil auch in Norddeutschland. Also was bedeutet die Entscheidung jetzt auch für diese Arbeitsplätze?
Ich glaube, da geben sich die meisten relativ entspannt, auch die Gewerkschaft. Gerade, du hast es gesagt, in Norddeutschland, beispielsweise in Hamburg-Finkenwerder, wird ja die A380 dann entmontiert und da wird sie dann dem Kunden auch übergeben. Insgesamt arbeiten in Deutschland nach Schätzung der Gewerkschaft so 1500, 1600 Mitarbeiter an diesem A380-Projekt. Aber es gibt eben andere Projekte, die sehr viel erfolgreicher sind, wo sehr viel mehr dran gearbeitet wird und dann hofft man, dass die Mitarbeiter dort unterkommen.
Der größte Konkurrent von Airbus ist der amerikanische Konzern Boeing. Wird er jetzt profitieren?
Nein, der sieht sich zumindest mal in seiner Strategie bestätigt. Der hat gesagt, nein, wir sehen nicht die Zukunft in diesen Riesenmaschinen, sondern eher in kleineren Maschinen, die man dann für die Punkt-zu-Punkt-Verbindung einsetzen kann. Deswegen hatte man auf den Dreamliner gesetzt, der allerdings auch seine eigenen Probleme hatte. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass man sich jetzt die Hände reibt. Das Geld wird an anderer Stelle gemacht, eben nicht bei diesen großen Maschinen wie Boeing 747 oder A380. Mal zum Vergleich, von der A380 fliegen dann irgendwann 280 Stück. A320, diese kleineren Maschinen, die vor allem auf der Kurz- und Mittelstrecke eingesetzt werden, das sind 8200 Stück, die da weltweit unterwegs sind. Und da gibt es noch über 6000 Bestellungen. Also damit wird richtig Geld verdient. Da konkurriert man dann auch mit Boeing. Und die Airbus-Aktie zum Beispiel, die hat ja auch positiv auf dieses ausreagiert. Denn man hat zwar die A380 noch gebaut, aber man hat damit wahrscheinlich schon seit langem kein Geld mehr verdient. Es war ein Ladenhüter und wahrscheinlich ist Airbus den Fluggesellschaften immer sehr entgegengekommen, was die Preise anbetrifft, wenn sie dann eben doch noch eine A380 gekauft haben.
Der Airbus-Konzern stellt die Produktion des A380 ein. Zu den Hintergründen Roman Warschauer.
HR Info.
Arnold Bode ist vor allem als Gründer und langjähriger Leiter der Documenta bekannt. Aber er war auch selbst ein Künstler, ein Maler. Leider haben nur wenige Bilder des jungen Bode den Zweiten Weltkrieg überstanden. Eines dieser seltenen Gemälde aber steht jetzt zum Verkauf und wird nun in einer Ausstellung in Kassel vorgestellt.
Es ist das Jahr 1925. Arnold Bode ist auf Studienreise in Paris. Er besucht die großen Museen, lässt sich inspirieren, zeichnet. Ein Jahr vorher hatte er seinen Abschluss als Zeichenlehrer gemacht. Jetzt will er seine Fähigkeiten weiter verbessern. Ein Motiv beeindruckt ihn scheinbar sehr, die Kathedrale Notre Dame. Zwei Jahre später, als er schon längst wieder zurück in Kassel ist, malt er Notre Dame als Ölgemälde. Jetzt hängt Bodes Werk in einer Kasseler Galerie. Es ist nur so groß wie ein Computerbildschirm. Kunsthistorikerin Angelika Spöth aber ist begeistert.
Das, was wir hier sehen, das ist absolut gegenständlich, ruhig, unsicher. Das heißt, Bode eine ganz andere Seite an ihm lernen wir dadurch kennen. Dadurch sagen wir, es ist sehr wertvoll.
Die Grundfarbe des Gemäldes ist grau. Der spätere Bode malte eher in intensiveren Farben, expressionistisch. Ganz anders hier, in seinem frühen Werk. Es zeigt Bode noch auf der Suche nach sich selbst, so die Kunsthistorikerin.
Dieser frühe, junge Mann, der noch nach der Suche war, über ihn kann man eigentlich kaum etwas lesen oder hören und noch weniger sehen.
Das Bild ist eine Rarität, weil die meisten Gemälde des späteren Documenta-Gründers in der Kasseler Bombennacht des 22. Oktober 1943 verbrannten. Doch dieses Bild hatte Bode glücklicherweise schon Jahre vorher verschenkt an den Kasseler Alfons Becker. Der hatte kurz vorher Bodes Bruder eine Stelle verschafft, erzählt Galerist Tobias Rasch.
Und als Dankeschön hat Arnold Bode dem Alfons Becker damals das Bild geschenkt.
Das Bild von Notre Dame hing dann im Haus der Beckers. Dann fielen die Bomben.
Das Bild hat überlebt, weil das Haus von der Familie Becker verschont geblieben ist. Mussten sie trotzdem das Haus verlassen, als die Alliierten nach Kassel gekommen sind, mussten sozusagen ihr eigenes Heim fluchtartig verlassen. Und dies zweimal, das erste Mal über ein paar Wochen, das zweite Mal über ganze 12 Jahre, wurde das Bild immer mitgenommen. Und trotz dieser Wirren hat das Bild es endlich überlebt.
Im Jahr 2017 lernte ein Nachkomme von Alfons Becker Tobias Rasch kennen. Er erzählte ihm von dem Bild. Jetzt steht es zum Verkauf.
Ja, richtig. Im Zuge der Beschäftigung mit dem Bild, mit der Zeit, bin ich mit bekannten Verwandten aus der Großfamilie Bode in Kontakt gekommen und habe erfahren, dass es hier und da schon noch Bilder gibt, aber eben in Familienbesitz größtenteils.
Die Kasseler Kunsthochschule veranstaltet nun ein Symposium zum Thema Bode vor der Documenta. Federführend dabei ist auch Angelika Spöth. Die Forscher wollen wissen,
was hat Bode zu diesem Bode, der all der Öffentlichkeit bekannt ist, gemacht? Bode als Ausstellungsmacher, Documenta-Macher, dieser energische, dieser Mann mit einer tolle Ausstrahlung, der so stark war.
Ein Hauptzeuge dieser Zeit, das Notre-Dame-Gemälde des frühen Bode, der im Jahr 1927 noch ein junger Maler war.
Jens Wellhöner aus Kassel über eins der wenigen erhaltenen Bilder von Arnold Bode, dem Gründer und langjährigen Leiter der Documenta. Bis zur nächsten Documenta dauert's noch ein bisschen. Dafür gibt es ein anderes Festival in Hessen schon sehr bald, die internationalen Mai-Festspiele am Staatstheater in Wiesbaden. Sie bieten eine Auswahl von interessanten Theaterproduktionen, Inszenierungen auf nationalen und internationalen Bühnen. Intendant Uwe-Erik Laufenberg und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben jetzt das Programm für dieses Jahr vorgestellt.
Die Stille dazwischen heißt das Motto der diesjährigen Mai-Festspiele in Wiesbaden. Klingt poetisch. Intendant Uwe-Erik Laufenberg.
Es soll ja Mozart gesagt haben, die Stille dazwischen ist die eigentliche Musik. Bei Mozart verwirrt das eigentlich auch, weil er doch eigentlich sehr viele Noten und immer um Noten war und immer überall komponiert hat. Aber wenn der von der Stille dazwischen redet, dann weiß man, es ist die seelische, menschliche Regung gemeint. In dem Moment, wo der Mensch die Musik reflektiert und wo die Musik seine Seele zum Schwingen bringt.
Mit einem Mozart-Doppel geht es los. Idomeneo zur feierlichen Eröffnung, Titus einen Tag später. Zwei Eckpfeiler, die Mozarts Opernschaffen vom Anfang und vom Ende her beleuchten. Die musikalische Leitung hat Mozart-Spezialist Konrad Junghänel, ebenso wie bei der Neuproduktion von Don Giovanni am Abend darauf. In der Titelrolle Ildebrando d'Arcangelo, als Donna Anna Maria Bengtsson. Große Stimmen, die das Manko wettmachen, dass von einem Operngastspiel abgesehen vor allem Eigenproduktionen des Staatstheaters Wiesbaden zu sehen sind. Alexander Klack vom Förderkreis sieht auch das Land als Geldgeber gefordert, wenn es um die Strahlkraft der Festspiele geht, die zu den ältesten in Deutschland zählen.
Weil es zunehmend eine Kostenfrage ist, interessante internationale Bühnen und Ensembles für die Mai-Festspiele zu gewinnen. Was sicherlich geht, aber nicht mit dem Budget, das die Intendanz zur Verplanung der Mai-Festspiele kulturell, künstlerisch zur Verfügung hat.
Gut 1,6 Millionen Euro beträgt der Etat. Der Löwenanteil kommt durch den Kartenverkauf und Zuschüsse der Stadt Wiesbaden herein. Dafür bietet das Programm mit über 50 Veranstaltungen gute Gründe, im Mai nach Wiesbaden zu pilgern, selbst wenn man auf die Oper pfeift. So heißt unbekümmert frech ein Abend mit dem Wiener Puppenspieler Nikolaus Hapjan. Intendant Uwe-Erik Laufenberg.
Der hat ein Programm erarbeitet, wo er als Conferencier im Prinzip durch die Operngeschichte führt und dann Hauptarien pfeift. Ich meine, das Pfeifen an sich war ja mal auch eine eigene Musikkunst, ja. Aber dass der das so hochvirtuos machen kann, dass die Leute hinterher auf den Stühlen stehen, das ist schon was sehr, sehr, sehr Besonderes.
Zum internationalen Charakter der Mai-Festspiele trägt auch die Ballettsparte bei mit aktuellen Choreografien aus London und Antwerpen. Programm für Kinder und Jugendliche bündelt die Junge Woche. Zu sehen ist unter anderem die Premiere von Astrid Lindgrens Die Brüder Löwenherz. Eine witzige Kombination aus Schlagzeug und Jonglage erwartet die Zuschauer beim Stück Pac-Man des belgischen Duos Post Ut Hestalen.
Birgitta Söhling über das Programm der diesjährigen Mai-Festspiele des Wiesbadener Staatstheaters. Das war die Sendung Der Tag in Hessen. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Dagmar Fulle.